Ja, wir haben ja begonnen mit Matthäus-Evangelium. Einen Abend haben wir ja genutzt, mal um so eine kleine Einführung überhaupt ins Matthäus-Evangelium zu machen. Und dann haben wir ja das letzte Mal schon in den Stammbaum, in diese ersten 17 Verse hineingeschaut. Und ich habe gesagt, da gibt es noch manches in dem Stammbaum, was man sagen könnte, na, was wir an dem Abend jetzt nicht mehr betrachtet haben. Vielleicht noch eine kleine Auffälligkeit. Hat von euch noch mal jemand drüber geschaut über den Stammbaum in der Vorbereitung auf heute Abend? Die Elisabeth nickt. Herrlich.
Ich war nicht da, ich wollte es anhören, aber es war...
Es war noch nicht online, das war mein Fehler, Peter. Ich, mea culpa.
Ja, ich, das wollte ich mal gesagt haben.
Das wolltest du mal gesagt, es ist angekommen. Sehr gut. Na, dann darfst du dich freuen und darfst es einfach noch nachhören.
Ja.
Ganz interessant, wenn wir durch den Stammbaum gehen, ist jemand da, was da sticht eine Tatsache ganz besonders heraus. Wir haben uns das letzte Mal ja viel mit dieser Zahl 14 uns dann beschäftigt, ja, wenn ihr euch erinnert. Heute habe ich keine Tafel da, die brauchen wir heute theoretisch auch nicht, weil ich es heute etwas anders machen würde inhaltlich. Aber eine Tatsache im Stammbaum fällt noch auf. Vielleicht wollen wir einfach noch mal lesen, die Verse 1 bis 17. Und achtet mal drauf, da gibt es was ganz Besonderes. Darf gerne jemand einfach anfangen, dann können wir Reihe umlesen, immer so ein, zwei Verse und dann kann ein anderer weiterlesen. Ich fange einfach mal an. Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder.
Vers 3. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit Rahab, Boas zeugte Obed mit Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabim, Rehabim zeugte Abia, Abia zeugte Asa.
Asa aber zeugte Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia, Usia aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon.
Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechoniah den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubbabel, Zerubbabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Asa, Asa zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud.
Eliud zeugte den Eliasa, Eliasa zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen.
Jawohl, da haben wir das letzte Mal dann schon viel drüber nachgedacht, über diese 14 Generationen, gell? Wir haben ja gesehen, da wurden sogar Generationen ausgelassen, damit man in der Zählung hier auf die 14 immer kommt, gell? Wenn ihr euch erinnert. Ganz interessant, aber heute war noch ein Gedanke, den ich ganz kurz aufgreifen wollte, bevor wir in den Text für heute Abend dann einsteigen. Ein schöner Gedanke. Was fällt denn noch besonders auf an dem Stammbaum? Eine Tatsache fällt auf.
Vielleicht, dass die Frauen erwähnt werden, aber die Mutter, Salomo, bei Salomo ist von der Frau des Uriah.
Oh, sehr gut. Na, ganz genau. Also da gibt's, und das ist schon mal so ein Punkt, na, man fährt durch diesen Stammbaum und da werden immer die Väter genannt. Und dann gibt's insgesamt wie viele Frauen, die genannt werden?
Vier.
Sind es vier? Vier mit Namen.
Ich kann bloß bis drei.
Na, drei. Vier, fünf, Maria auch noch.
Jawohl, super. Fünf Frauen werden genannt, gell? Ganz genau. Na, wir sehen, fünf Frauen, es hat einen Grund, warum fünf Frauen genannt werden, oder? Und es ist ganz interessant, na, wenn wir diese Frauen jetzt uns mal anschauen würden, dann waren das immer Frauen, die für viel Aufsehen gesorgt haben, oder? Na, da ist zum Beispiel die Tamar. Da haben wir, ich glaube, die Geschichte haben wir ganz kurz reingeschaut gehabt, oder? Die Tamar, gell, das war die Schwiegertochter vom Juda, und die ist vom Juda übers Ohr gehauen worden. Das war die Geschichte mit Er und Onan, gell, mit den bösen Söhnen, die dann sterben mussten, und mit dem letzten Sohn, den der Juda, der Tamar vorenthält, und dann verkleidet sie sich doch als Hure, gell, und der Juda bricht dann sozusagen mit ihr selber die Ehe, na, und will dann sie, als sie schwanger ist, hinrichten lassen, und dann gibt sie ihm den Stab und sagt, der Stab und der Ring von dem Mann, der Vater des Kindes ist, gell? Und dann sagt der Juda, du bist gerechter als ich, gell? Und aus dieser Tamar, gell, aus dieser Geschichte, ist ganz interessant, erwählt sich Jesus einen Nachkommen für seine Heilslinie. Das ist gewaltig, oder? Da würde man menschlich sagen, auf die Seite damit, ne? Oder? Denk mal, wie unsere Gesellschaft reagiert, gell, wenn einer einen Fehler macht. Verstehen wir? Aber bei Gott ist das ganz anders. Gerade die Linie erwählt sich Gott, oder? Über den Juda, über die Tamar, gell? Dann gehen wir weiter, dann ist da die Rahab. Die Rahab war auch eine besondere Frau, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Wieso? Was war mit der? Das war auch eine Hure, ne? Ganz genau, oder? Aber auch diese Frauen, was war denn die Rahab eigentlich? Was war auch die Tamar? Was war die Tamar? War die aus dem Volk Israel? War die aus dem... Nein, oder? Die Tamar war eine Kanaaniterin. Die Rahab war eine... Also auch eine Kanaaniterin, oder? Na? Und das ist interessant, die Rahab überlebt. Warum überlebt sie denn diesen Angriff auf Jericho, bei dem alle Bürger Jerichos ja getötet werden? Aber die Rahab überlebt. Warum? Richtig, sie hat geglaubt, oder? Was macht sie, weil sie glaubt? Die Kundschaft. Jawohl. Also sie versteckt erstmal die Kundschaft, oder? Gell? Und dann tun die Kundschafter ihr sagen, was sie machen soll, damit sie überlebt. Gell? Die hatte eine Schnur, an der sie die Kundschafter aus dem Fenster heruntergelassen hat. Gell? Welche Farbe hatte diese Schnur?
Rot.
Und diese rote Schnur sollte sie aus dem Fenster hängen lassen. Und sollte dabei wo bleiben? Im Haus. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, oder? Das Haus war wo? An der Stadtmauer. Überall waren die Soldaten. Die wussten ja, Israel kommt, oder? Verstehen wir? Und die lässt die ganze Zeit so eine rote Schnur aus dem Haus hängen. Auf was für eine Idee könnte da jemand kommen, der das sieht? Ja, dass die ab, oder dass die mit denen unter einer Decke steckt. Verstehen wir? Das war ganz schön, das war gefährlich, was die Rahab macht. Aber die hat gewusst, wenn ich überleben will, wenn ich dem Gericht, die hat gewusst, das ist ein Gericht Gottes, was da kommt, oder? Das sagt sie ja auch. Aber wenn ich diesem Gericht Gottes entgehen will, dann nur, wenn ich diese rote Schnur aus dem Fenster hängen lasse und in diesem Raum bleibe. Oder der Glaube hält sie da drin. Gell? Und das ist ganz schön, das Wort, das da im Hebräischen für Schnur verwendet wird, das hat zwei Bedeutungen. Das kann man mit Schnur übersetzen. Oder mit Hoffnung. Die hatte eine rote Hoffnung, die aus ihrem Fenster ging. Und jetzt sehen wir, wohin weist denn diese rote Hoffnung?
Auf Jesus.
Ja, auf Jesus, oder? Und auf sein Blut, oder? Dass auch unsere Hoffnung geworden ist. Und die Rahab wusste, wenn ich das raushängen lasse, wenn ich diese rote Schnur aus diesem Fenster hängen lasse, in dem Raum, in dem ich mich befinde, dann bin ich gesichert, oder? Ich muss nur da drin bleiben. Warum bleibt sie da drin? Weil sie glaubt, oder? Der Glaube hält sie drin. Und da sagt der Petrus, wir werden durch den Glauben bewahrt. Oder? Verstehen wir? Der echte Glaube kann gar nicht rausgehen. Weil er weiß, wenn ich rausgehe, komme ich ins Gericht. Das ist unmöglich, oder? Das beste Beispiel sind immer die Kinder. Und wenn man einem Kind sagt, die Herdplatte ist heiß, lang nicht hin, und das Kind glaubt da irgendwie, was macht's? Es langt nicht hin. Und wenn das Kind hinlangt, dann hat es bewiesen, dass es mir nicht geglaubt hat. Seht ihr, die Rahab glaubt und bleibt. Gell? Verstehen wir das? Wunderbar. Ein wunderbares Bild auf Jesus. Ne? Und damit wird sie sogar, obwohl sie eine Kanaaniterin aus Jericho ist, Teil des Stammbaumes Jesus. Das ist nicht gewaltig. Gell? Dann geht's weiter. Wer ist die Nächste im Bunde? Das ist die Ruth. Gell? Und auch da nur im Schnelldurchlauf, was war die Ruth denn? Wo kam die her?
Moabiterin.
Das war eine Moabiterin, oder? Gell, die Moabiter sollten eigentlich nicht wohin kommen. Was hat Gott vorausgesagt im Buch Mose? Was dürfen die Moabiter nicht? Die dürfen nicht kommen.
Die dürfen sich ja gar nicht mit denen verbinden.
Ja, die dürfen sich gar nicht mit denen
verbinden.
Richtig. Richtig, ganz genau. Die durften gar nicht sich verbinden mit den Israeliten. Die dürfen nicht kommen in die Versammlung des Herrn. Warum gilt für die Ruth eine Ausnahme?
Gute Frage. Keine Antwort.
Das ist eine ganz einfache Antwort. Wo endet denn der Fluch Gottes immer?
Weil sie glaubt,
oder? Die steht bei der Naomi oder Naemi, wie auch immer man das übersetzen will, ne? Und sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen, oder? Und dann endet sie, dein Gott ist auch
mein Gott.
Die hat ein Bekenntnis zu dem Gott Israels genommen, oder? Verstehen wir? Ihre Kollegin, ne? Die geht zurück zu ihren Göttern. Und dann sagt die Naomi ja noch zu Ruth, geh doch du auch zurück zu deinen Göttern. Und dann sagt sie, dein Gott ist auch mein Gott. Und als der Boas ihr begegnet, da sagt er, du hast Zuflucht genommen zu dem Gott Israels. Der hat das begriffen, oder? Da hat eine Bekehrung stattgefunden, deswegen darf die auch in die Versammlung kommen. Gell? Weil dort, wo ein Mensch sich bekehrt, da endet aller Fluch. Gell? Ein Christ steht nicht mehr unter dem Fluch. Was ist denn der Fluch in der Bibel? Es gibt entweder Fluch oder
Segen.
Was ist der Fluch?
Kein Segen.
Ist kein Segen, na danke Peter. Na, was ist ein Fluch immer in der Bibel? Bitte betreffen wir nicht in Dimensionen von irgendwelchen Voodoo-Puppen denken. Na?
Ungehorsam eigentlich.
Ja, der Ungehorsam ist der Auslöser für den Fluch. Ja. Und was ist dann der Fluch?
Ausgestoßen?
Tod? Das ist Ausdruck von?
Sinnlosigkeit.
Gottes Ferne. Jawohl, von Gottes Ferne, oder? Ja. Verloren sein, hat der Max gerade gesagt, oder? Ganz genau das ist es, oder? Dass das Fluch ist Ausdruck von verloren sein von Gottes Gericht. Und das endet immer da, wo ein Mensch zu Jesus kommt. Da endet der Fluch. Und ich bin nicht, verstehen wir, da gibt es ja so viel Theologie über den Fluch und jetzt muss ich noch, und dann wechseln die Christen immer hin und her zwischen Segen und Fluch, das ist alles Blödsinn. Wenn ich Jesus habe, dann bin ich in die Fülle der Segnungen Gottes gestellt. Paulus schreibt, Epheser Kapitel 1, Vers 3, dass wir in Christus gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Das heißt, habe ich Jesus, habe ich die Fülle des Segens. Mich kann gar niemand mehr segnen. Clemens, ich kann doch zwar sagen, der Herr segne dich, aber du kannst so sagen, Friede finde ich schon, ne? Habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Paulus schreibt es deswegen auch nie in seinen Briefen. Er schreibt nie, der Herr segne euch. Der sagt immer, sei der Gnade anbefohlen. Aber der sagt nicht, der Herr segne dich, weil das bin ich. Wenn ich Jesus habe, stehe ich jede Sekunde meines Lebens in der Fülle der Segnungen Gottes. Ist das nicht eine gewaltige Tatsache? Verstehen wir? Und bei der Ruth sehen wir das. Die wechselt, ne, von diesem Volk, das unter dem Fluch Gottes stand, hinein in das Volk des Segens. Und jetzt hat sie Zugang. Oder? Herrlich. Dann gehen wir weiter. Dann kommt eine Frau ohne Name. Gell? Jawohl, da steht, von der David aber zeugte Salomo von der des Urias. Gell? Da wird noch einmal an die Sünde erinnert. Ja.
Aber wir wissen, wie sie heißt.
Wir wissen, wie sie heißt. Wie heißt sie? Batseba. Gell? Ganz genau, wir wissen, das war die Batseba. Richtig. Gell? Aber an der Stelle wird sie nicht mit Namen genannt. Da ist eine Erinnerung an das, was David getan hat. Gell? Das war eine schwere Sünde vor Gott. Aber es ist interessant, der Salomo, was ging denn dem Salomo voraus? War das der erste Sohn, den der David mit der Batseba hatte? Wie hieß denn der erste Sohn? Der hat gar keinen Namen. Der ist gestorben, der hat gar keinen Namen, ganz genau, gell? Der hat gar nicht lang gelebt. Der kam zur Welt und dann wurde der schwer krank und der David fastet. Aber er weiß, gell, das ist Gottes Gericht, dieser Sohn muss sterben anstelle vom David. Der Sohn muss, da stirbt ein unschuldiger Sohn, damit der David leben darf. Und damit erinnert die ganze Geschichte schon wieder an wen? An Jesus. Da stirbt ein unschuldiger Sohn, damit ich leben darf. Merkt man das, wie herrlich das ist. Und dann bekommt er als nächsten Sohn den Salomo. Und Salomo heißt Mann des Friedens. Das ist mein hebräisches Pendant sozusagen. Nur habe ich nur eine Frau und nicht tausend. Ne? Und bin nicht ganz so weise wie der Salomo gewesen ist. Ne? Also, wobei an dem Punkt bin ich nicht ganz so reich, nicht ganz so weise und habe nicht ganz so viele Frauen. Wobei an dem Punkt mit den Frauen bin ich klüger wie er, behaupte ich. Okay? Also, Salomo heißt Mann des Friedens. Warum nennt er denn den so? Warum nennt David den Salomo Salomo? Da war der eine Sohn gestorben. Und jetzt kommt der neue Sohn und der darf leben. Das ist wie Leben aus den Toten. Na, und das heißt, was drückt damit der Salomo aus? Der David hat wieder Frieden mit Gott. Weil der unschuldige Sohn vorher gestorben ist. Ist das nicht gewaltig? Verstehen wir?
Und Salomo war kein Kriegsmann, gell?
Nein, Salomo war kein Kriegsmann, es war tatsächlich ein König des Friedens, gell? Ganz genau. Herrlich. Verstehen wir? Gell? Und auch wieder, wer macht denn das alles? Das macht die Gnade Gottes. Jetzt haben wir gesehen, bei der Tamar sehen wir die Gnade Gottes in so herrlicher Weise aufleuchten, oder? Dass so eine Frau am Ende und der Juda, ne, dass die in den Stammbaum kommen dürfen. Wir sehen in der Geschichte von der Rahab die Gnade Gottes aufleuchten, die diese Frau aus Jericho rettet. Und in den Stammbaum Jesu nimmt. Da sehen wir die Ruth, die aus Gnade gerettet worden ist, oder? Und als Moabiterin in den Stammbaum Jesu gekommen ist. Da sehen wir als Viertes die Bathseba, oder? Die Frau des Uriah, da wird sogar noch an diese Sünde erinnert. Gell? Aber die Gott aus lauter Gnade in den Stammbaum eingefügt hat und weitergemacht hat. Und dann sehen wir als Letztes die Maria. Gell? Und die Maria, das ist ganz interessant, wenn wir das Lukas-Evangelium zu Maria einmal studieren würden, dann begegnet der Engel des Herrn der Maria, oder? Und die Maria, die erschreckt. Und der Engel sagt zu ihr, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Das heißt, die Maria erschrickt, weil sie was erkennt. In dem Moment, wo der Engel da ihr begegnet, der Engel Gabriel, und sie im Lichte Gottes steht. Was erkenne ich da? Meine ganze Sündhaftigkeit. Und dann sagt er, du hast Gnade gefunden bei Gott, oder? Und in dieser Gnade, gell, macht Gott die Maria zur Mutter des Heilandes. Das nicht gewaltig. 5 Frauen, in deren Leben die Gnade Gottes in besonderer Weise aufstrahlt. Jetzt wissen wir auch, warum es 5 sind in dem Stammbaum. Was ist nämlich die 5 in der Bibel? Was ist die 5 in der Bibel? Das ist die Zahl der Gnade. Okay? Auf der einen Seite die Zahl der Bedürftigkeit, auf der anderen Seite die Zahl der Gnade. Oder? Denkt man nur an den Teich Bethesda, oder? Bethesda heißt Haus der Gnade. Und es hat wie viele Hallen? 5 Säulenhallen, in denen die ganzen Kranken sitzen. Okay? Nur als ein Beispiel. Also, herrlich. Da könnte man jetzt noch lang denken, man könnte über jede dieser Frauen aus dem Stammbaum eine eigene Predigt machen. Okay? Das würde sich lohnen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja weitergehen. Wir haben gesagt, wir machen das Matthäus-Evangelium etwas schneller durch wie die Offenbarung. Ob wir das schaffen? Du hast Zweifel. Deswegen habe ich versucht, die Absätze etwas größer zu wählen. Und würde gern heute Abend mit euch noch in einen weiteren Absatz einsteigen, wo wir etwas Wunderbares von Gott vor Augen gemalt bekommen. Wenn wir den 2. Abschnitt des 1. Kapitels lesen, dann beginnt er ja fast identisch wie der 1. Abschnitt. Wir dürfen mal lesen, Matthäus ab Kapitel 1, ab Vers 18 bis Vers 25. Darf gerne wieder jemand anfangen und dann kann man ja immer 1, 2 Verse lesen und jemand anders liest wieder weiter.
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, stellte sich heraus, bevor sie geheiratet hatte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Ihr Mann Josef aber war rechtschaffen und wollte sie nicht in Schande bringen, so nahm er sich vor, sich heimlich von ihr zu trennen. Als er das noch überlegte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn David, fürchte dich nicht, Maria als seine Frau zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist empfangen. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten.
Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus.
Super, wunderschön. Das ist eine ganz, ganz herrliche Geschichte, die uns hier nämlich erzählt wird, die uns hier vor Augen gemalt wird. Spannend wieder der Beginn, genauso wie beim ersten Vers, oder? Beim ersten Vers heißt es, Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und hier steht die Geburt Jesu Christi, aber war so. Und das Wort für Geburt und Geschlecht ist im Griechischen genau das Gleiche. Das heißt Genesis. Und das erinnert uns an ein anderes Buch. An 1. Mose, gell? Und das 1. Mose-Buch ist gekennzeichnet, oder? Von jeder Menge Anfänge, gell? Da heißt dann immer die Tole Dots, diese Geschichten, das ist die Geschichte von, gell? Und das ist das Buch der Anfänge. Und genauso ist übrigens Matthäus als erstes Buch des Neuen Testamentes auch ein Buch der Anfänge. Das Wort Genesis kommt hier zweimal vor, aber das Verb, das dazu gehört, kommt 45 Mal im Buch, im Matthäus-Evangelium vor. Das ist die Hälfte aller Vorkommen fast des ganzen Neuen Testamentes. Ja? Also auch ein Buch der Anfänge. Nun, jetzt geht es also darum, dass hier beschrieben wird, wie Jesus Christus zur Welt kam. Und das ist eine spannende Geschichte, in die uns der Matthäus hier mit hineinnimmt, oder? Wenn wir einmal lesen nochmal, was ist das Erste, was uns vor Augen gemalt wird, hier im Vers 18.
Maria war verlobt.
Jawohl, Maria war verlobt. Und das ist ganz interessant, wenn man das Wort, also Verlobung im alten Israel war etwas anderes wie die Verlobung bei uns heute. Ja? Bei uns hat eine Verlobung einen deutlich flüchtigeren Charakter, wie es im alten Israel hatte. Verlobung im alten Israel, und das ist nämlich interessant, deswegen kann dieses Wort, kann Verlobung bezeichnen, kann aber auch eine schon verheiratete Situation beschreiben, aus einem ganz einfachen Grund. Das Wort, das hier auch verwendet wird, bezeichnet, dass der Brautpreis gezahlt worden ist. Oder? Das heißt, der Josef hat also für die Maria schon den Brautpreis bezahlt. Das heißt, rechtlich gesehen war die Maria seine Frau geworden. Okay? Aber die Juden haben unterschieden, und das sehen wir auch im Alten Testament und auch an dieser Stelle, zwischen einer rechtlichen Heirat, das war dann die Verlobung, ich habe den Brautpreis bezahlt, und der persönlichen Heirat sozusagen, oder? Das heißt, dass die Frau dann mit ihrem Mann auch zusammengezogen ist. Und zwischen diesen Zeitpunkten lag in etwa ein Jahr Zeitspanne. Okay? Und es endete, wenn wir an Matthäus 25 denken, da ist ja diese Situation, oder? Wo die Brautjungfern, ne, diese ausziehen, oder? Und auf was warten? Auf den Bräutigam. Der ist nämlich losgezogen, um was zu holen? Seine Braut. Okay? Und dann kommt er mit der Braut wieder. Und das ist das Bild, auf das uns in Matthäus 25 begegnet. Und damit sieht man auch, allein schon vom Bild, dass es nicht die Gemeinde ist, diese Brautjungfern, denn wir warten nicht auf den Bräutigam mit der Braut, sondern wir sind ja die Braut, oder? Das sind Menschen, die auf den Bräutigam warten, der, wenn er wiederkommt, mit seiner Braut. Verstehen wir? Und das ist genau der Kontext, in dem der Herr Jesus Matthäus 25 übrigens auch stellt. Gell, wenn man das aufmerksam liest im Kontext aus Matthäus 24, dann geht es da nicht um das Kommen Jesu zur Entrückung, sondern es geht um das Kommen Jesu mit seiner Gemeinde, sichtbar am Ende der Trübsalszeit. Ja? Aber zurück zu Matthäus 1. Wir haben also diese Situation, der Brautpreis war bezahlt. Rechtlich war die Maria die Frau von Josef, aber sie waren noch nicht zusammengezogen. Da lag eben eine Zeitspanne dazwischen, bevor der Bräutigam die Braut heimgeholt hat. Ja? Und deswegen kann er in der Folge, auch wenn wir mal hineinschauen, zum Beispiel in den Vers 19, da heißt es, da aber Josef ihr Mann gerecht war, oder? Das heißt, der Josef wird schon als ihr Mann bezeichnet, obwohl die Hochzeit noch nicht vollständig vollzogen ist, weil der Brautpreis schon bezahlt ist. Das heißt, rechtlich gehören die zwei schon zusammen. Und jetzt passiert was Interessantes. Was passiert? Was steht hier im Vers 18? Die Maria war also verlobt. Der Brautpreis war bezahlt, sie war, und es ist übrigens interessant noch, dass das Wort kommt nur dreimal im Neuen Testament vor und immer im Passiv. immer aus Sicht der Braut, weil wer hat den Brautpreis bezahlt? Der Bräutigam, oder? Und genauso geht es uns doch auch, oder? Ja? Petra, hast du den Preis bezahlt? Den hat Jesus bezahlt für dich. Ja? Oder für uns alle, für die ganze Gemeinde. Jesus hat den Brautpreis bezahlt, oder? Als er auf Golgatha sein Leben gelassen hat. Und als nächstes kommt er, um seine Gemeinde, seine Braut zu sich zu holen. Ist das nicht herrlich? Aber was passiert jetzt hier? Vers 18. Jetzt wollen wir mal in diese Geschichte eintauchen. Was steht da? Was geschieht?
Sie wurde schwanger, ehe sie zusammengekommen waren.
Jawohl. Sie wurde schwanger, ehe sie zusammengekommen waren, oder? Das ist genau der Punkt. Die waren noch nicht zusammengekommen, oder? Die lebten noch getrennt. Das heißt, die hatten noch keinen geschlechtlichen Umgang miteinander. Und trotzdem, da steht es, fand es sich, oder? Da streiten die Ausleger bis heute, beziehungsweise die Übersetzer, ob man fand es sich oder fand sie sich übersetzt. Nein, manche schlagen vor, und die englische Interlinear zum Beispiel hat es auch so drin, fand sie sich schwanger. Das heißt, es ist etwas, was passiert ist an der Maria und was jetzt aber für alle sichtbar wurde. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, was das bedeutet hat, oder? Da ist die Maria, der Brautpreis ist bezahlt, die ist einem Manne versprochen und jetzt für alle sichtbar, die Maria ist schwanger. Das ist eine Dramatik, oder? Kann man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Jetzt überlegt mal, jetzt setzt euch mal in die Situation des Josef hinein.
Was der sich so denkt.
Was der sich wohl gedacht hat, oder? Jawohl. Und aber nicht von ihm.
Ja, ja.
Aber der Preis ist bezahlt. Da kann man sich vorstellen, wie würde man da eigentlich reagieren?
Ja, wie er auch, er wollte sie verlassen.
Ja, genau, er wollte sie verlassen. Ne? Aber das lief normalerweise dann schon auch so ab, ne? Da kommen wir gleich noch drauf, dass das auch ganz öffentlich gemacht wurde. Gell? Das heißt, bitte?
Er wollte sie ja schon höflich verlassen.
Er wollte sie schon höflich, aber er wollte sie verlassen. Gell? Also kommen wir gleich noch drauf. Aber jetzt muss man sich diese Situation nochmal vorstellen, wie muss es einem Josef gegangen sein? Er hat den Brautpreis bezahlt und jetzt findet sich heraus, dass seine zukünftige Frau schwanger ist, aber nicht von ihm. Das ist ein Schock. Jetzt gibt es hier einen Zusatz. Was steht hier? Sie war schwanger. Von dem Heiligen Geist. Na? Und jetzt kann ich mir vorstellen, da braucht man nicht viel Fantasie, oder? Wenn man sich die Situation vorstellt, die Maria wird schwanger befunden und der Josef wird mit ihr geredet haben, oder? Vielleicht hat sie schon vorher ihm darauf hingewiesen, dass es so ist. Und hat ihm erzählt, das ist vom Heiligen Geist. Peter.
Sehr glaubhaft.
Sehr glaubhaft, oder? Schwierig, sagt der Max da hinten. Ne? Also, kann man sich mal, das war doch damals nicht anders wie heute, verstehen wir? Das ist eine Geschichte, die ist so gewaltig, oder? Da steht man daneben. Das war der Josef hier schlicht und einfach. Und das sehen wir an seiner Reaktion. Er hat es ihr nicht geglaubt. Das klingt schon sehr weit hergeholt. Oder?
Vor allem gibt es ja kein Beispiel, dass das schon mal passiert ist.
Überhaupt nicht. Ne?
Der Rest kann nicht sagen, schau im Alten Testament, das ist schon mal passiert.
Genau.
Ja, also
das war ja ein Novum, gell?
Ja, eben.
Richtig, also wir merken auf einmal, das war wirklich eine krasse Situation. Und das war für die Maria, die hatte ja, was war denn die Maria? Die war ja gar nicht aus der Linie Davids, sondern die Maria war eine Levitin. Die war ja verwandt mit der Zacharias und Elisabeth, und das waren ja auch die Maria war ja, die durften ja in einen anderen Stamm einheiraten, gell? Die haben ja auch keinen Erbteil verloren. Für eine Levitin stand was, wenn sie außerehelich schwanger wird, als Folge? Die Todesstrafe. Das war für die Maria wirklich eine dramatische Situation. Das war jetzt gefährlich. Und das glaubte ja kein Mensch. Vom Heiligen Geist schwanger. Und der Josef hat es ja auch nicht geglaubt. Gell? Und jetzt ist was Interessantes, wenn wir weitergehen. Da steht, wie geht's weiter, Vers 19. Was erfahren wir jetzt aber über den Josef? Dass er ein gerechter Mann war. Oder? Josef, ihr Mann, gell? Und da steht ein Aber. Gell? Jetzt wird so ein Kontrast gemacht. Josef, ihr Mann, aber war gerecht. Gell? Das war ein Gerechter. Was meint denn die Bibel damit, wenn sie hier davon spricht, dass er gerecht war? Was ist der Gedanke, den die Bibel hier ausdrücken will?
Es ist keiner, der einem was eingewirkt hat oder aus Hass oder aus Rache
gehandelt. Jawohl.
Blamieren oder...
Jawohl, da kommen wir gleich noch hin, das ist dann die Folge. Was meint die Bibel mit dem gerechten Mann? Moralisch gut gehandelt. Wer ist denn gerecht?
Wer sich versucht hat, die Gesetze Gottes zu halten, die sind da sogar.
Jawohl, der hat sich versucht, dann die Gesetze Gottes zu halten. Das gelingt natürlich auch dem Josef nicht in Vollkommenheit, gell? Die Bibel macht deutlich, da ist kein Mensch, der gerecht ist, wenn es um die Gerechtigkeit vor Gott geht. Das heißt, das kann damit gar nicht gemeint sein, oder? Denn auf dieser Stufe ist kein Mensch aus sich gerecht. Da werde ich ja nur durch Gnade gerecht vor Gott, gell? Aber wenn da steht, dass der Josef gerecht war, dann drückt das sein Wesen aus, oder? Das war ein Mann, der hat sich bemüht, nach den Gesetzen Gottes zu leben. Gott ist gerecht. Wenn Josef gerecht ist in den Augen der Menschen, dann war das ein Mensch, an dessen Leben man was gesehen hat.
Der fürchtet Gott.
Jawohl, der fürchtet Gott. Da hat man Gottes Wesen ein Stück weit wiedererkannt. Das war ein Mensch, der war wirklich gottesfürchtig. Und so ein bisschen geht die Geschichte des Josef immer in der Weihnachtsgeschichte unter. Obwohl das ein wunderbares Glaubensvorbild ist, der Josef. Wie wir jetzt auch gleich nochmal noch tiefer sehen werden. Da war ein Mann, der war wirklich gottesfürchtig. Und jetzt kann man sich schon fragen, ne, da ist man ein gottesfürchtiger Mensch, da meint man es ernst in seiner Beziehung mit Gott, oder? Da streckt man sich danach aus, die Dinge so zu leben, wie Gott sie will. Und gerade dem passiert es, dass seine Frau schwanger wird, aber nicht von ihm. Da kommen vielleicht auch manche Zweifel und Kämpfe in einem hoch.
Das ist ja auch bloßstellig, die Maria.
Jawohl.
Ich sagen könnte, dass hier, da stimmt was nicht.
Ja. Jawohl.
Aber ich kann mir vorstellen, dass er sie früh geliebt hat und dass er... Vielleicht hat er ihr schon ein bisschen geglaubt, aber wie soll er denn das in der Öffentlichkeit vermitteln, selbst wenn er ihr nicht glaubt?
Ja. Ich weiß, was du meinst,
wenn
genau.
Er jetzt, und wir lesen jetzt ja dann im nächsten Vers, dass er von Gott dann noch die Unterstützung gekriegt hat. Dass
genau,
er
nicht, und nicht nur die Unterstützung.
Sich, hätte das nicht kennen.
Genau, nicht nur die Unterstützung, sondern den Auftrag.
Ja.
Also ich bin überzeugt aus dem heraus, dass er es nicht gewusst hat. Das ist zu utopisch, das kann man nicht glauben.
Ja,
also das glaubt ja heute auch kaum einer. Ne?
Ja.
Also davon bin ich überzeugt, auch aus dem Text heraus. Ne? Aber er war gerecht. Und das ist der Punkt, oder? An seinem Wesen erkenne ich Gottes Wesen. Und er hat genau das getan, was die Elisabeth sagt. Er hat gelebt. Oder? Und diese Liebe des Josef, die war stärker wie das, was die Maria vermeintlich getan hat. Das ist gewaltig. Denken wir nur mal, das kennen wir auch schon aus dem Alten Testament. Wo finden wir zum Beispiel so eine Liebe? Ja.
Der
Hosea, gell? Hosea, der die Hure heiratet. Und der sie dann, und die verlässt ihn, die kriegt ja sogar Kinder von anderen Männern. Das steht ja drin, gell? Das erste Kind ist noch von ihm und dann die anderen Kinder waren nicht von ihm. Das wird aus dem Kontext deutlich, gell? Und dann muss er zurückgehen und muss sich sogar wieder verkauft, er muss sie freikaufen. Aber in seiner Liebe, da wird Gottes Liebe deutlich. Und beim Josef sehen wir das auch. Und wir dürfen uns an der Stelle einmal fragen, kann man an meinem Wesen auch Gott wiedererkennen? Sieht man auch sein Wesen in dem, wie ich lebe, wie ich handle? Na, bitte in all unserer Unvollkommenheit, keiner von uns wird darin vollkommen sein, aber diese Fragestellung, ne, macht mein Leben einen Unterschied in dieser Welt. Kann man was von dem lebendigen Gott, von seinem Wesen an mir wiedersehen? Und wir dürfen darum beten, dass er immer mehr Gestalt gewinnt in uns und durch uns. Beim Josef war das so. Und dieses Wesen, diese Gerechtigkeit drückt sich jetzt aus. Was macht er nämlich? Was steht hier, Vers 19?
Was er ausmacht, er schützt seine Verlobte, indem er sich entfernen möchte von ihr.
Richtig, aber indem er sie dabei nicht was will, was will er nicht? Er will sie nicht
bloßstellen.
Na, jetzt schlagen wir mal bitte auf, Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Dieses Wort für bloßstellen kommt nur zweimal im Neuen Testament vor, einmal hier und einmal im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Darf gerne jemand vorlesen? Mal schauen, ob ihr es findet.
Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt.
Jawohl. Und dieses Wort öffentlich zur Schau stellen ist dasselbe Wort wie Matthäus 1, Vers 19. Genau das wollte er nicht, oder? Jetzt denkt man, wie so mancher Rosenkrieg heute abläuft, gell? Da wird alles öffentlich zur Schau gestellt. Dass ja jeder weiß, ich kann nichts dafür. Die Schuld liegt beim anderen. Der Josef, der gewusst hat, ich kann wirklich nichts dafür. Der schont sie. Der will eben nicht, dass es öffentlich zur Schau gestellt wird. Das drückt diese ganze Liebe aus, die er hat zu Maria, selbst jetzt noch. Das ist herrlich. Das ist die Liebe, mit der Jesus uns liebt. Und zu der er uns fähig machen will. Eine Liebe, die auch dann noch liebt, wenn es der andere gar nicht mehr verdient hat. Wobei die Maria, aber das weiß er ja noch nicht, na, zumindest glaubt es noch nicht, ja gar nichts dafür kann. Aber er will sie eben nicht, das heißt, wir sehen diesen wunderbaren Charakter des Josef, gell? Und deswegen gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Na, heimlich heißt, das Wort heißt, also für heimlich oder verborgen gibt es im Griechischen noch einen anderen Ausdruck, der hier steht, kann so viel bedeuten wie ohne Mitwissen. Das heißt, dass er nicht wollte, dass die Menschen wissen, was wirklich Sache ist. Ja? Das wollte er nicht. Das heißt, er wollte so gut wie es geht die Maria schützen. Aber ihm war klar, ich muss sie entlassen. Ja, dieses Wort für entlassen, das ist dasselbe, was dann auch für den Scheidebrief hergenommen wird. Gell? Das bedeutet so viel wie, wenn man das wörtlich übersetzt, würde das so viel bedeuten wie hinweg entlassen oder hinwegschicken. Ne? Das heißt, das war das, was er tun wollte. Das heißt, er wollte sie aus diesem Ehevertrag, den er geschlossen hatte, nach draußen. Der Ehevertrag sollte aufgehoben werden. Aber heimlich, im Stillen, ohne dass die Leute das groß mitkriegen. In gewisser Weise hätten es die Leute mitgekriegt, war ja ein öffentlicher Akt, alles konnte er nicht verbergen, aber er wollte in allem sie wenigstens schützen, keinen Dreck über sie ausschütten, sie nicht öffentlich zur Schau stellen. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und mit dem Gedanken geht der Josef jetzt schwanger. Und jetzt passiert was Interessantes, Vers 20. Was steht da? Da steht wieder so ein Aber. Jawohl. Als er aber dies überlegte, siehe, da erschien. Das ist herrlich. Was passiert jetzt an dieser Stelle?
Jawohl.
Gott greift ein. Sehr gut. Genau an dieser Stelle greift Gott ein, oder? Wir müssen uns die Situation ja mal vorstellen. Die Maria hat das ja auch alles gewusst, oder? Die hat das mit Sicherheit mitbekommen. Das war ihr klar, was der Josef jetzt tun würde. Glaubt mir nicht. Der wird sich von mir trennen. Vielleicht hat er es ja auch gesagt, dass er das will. Wir wissen es nicht. Steht nicht da. Aber das Entscheidende ist, genau an diesem Punkt greift Gott ein. Ist das nicht herrlich? Und was dürfen wir da wieder sehen? Was lernen wir da über Gott? Er steht über allem. Was noch? Dass man ihm vertrauen kann. Gell? Warum? Weil er auf alle Fälle
in schwierigen Situationen
eingreift.
Ja, er ist da in schwierigen Situationen. Und er ist genau vom Zeitpunkt her rechtzeitig, oder? Schlagen wir mal auf, Hebräerbrief, Kapitel 4. Darf man einmal lesen. Da steht es wunderbar beschrieben, was der Apostel Paulus hier über das Eingreifen Jesus schreibt, oder? Wenn wir Hebräer Kapitel 4 ab Vers 14 einmal lesen wollen bis Vers 16, darf gerne jemand vorlesen? Oder ab Vers 16 reicht, wenn wir den Vers 16 lesen. Hebräer 4, Vers 16.
Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Ist das nicht herrlich? Zu welchem Zeitpunkt?
Rechtzeitige
Hilfe. Ja? Gott hilft nicht in der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, zu dem Zeitpunkt, wo ich es meine, sondern rechtzeitig. Ja? Gottes Züge fahren spätestens rechtzeitig. Nicht wie die Bahn, ganz genau. Ne? Thorsten, Entschuldigung. Also deine Züge fahren ja auch rechtzeitig, glaube ich. Immer. Genau. Sehr gut. Ne? Herrlich, oder? Gottes Hilfe kommt rechtzeitig. Gibt es ein schönes altes Lied, an das ich dabei immer denken muss, wenn ich über so eine Sache nachdenke. Da heißt es, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Gell? Wenn die Stunden sich gefunden. Nicht vorher, aber auch nicht später, sondern genau rechtzeitig. Auch an der Stelle. Genau in dem Moment greift Gott ein. Und wie tut er das jetzt? Was macht Gott? Jawohl, er spricht mit dem Josef. Jetzt hatte Gott natürlich hier eine große Herausforderung. Na? Was gab es zu dieser Zeit nämlich nicht mehr im Volk Israel? Propheten. Na? Wer im Bibliologieseminar ein bisschen aufgepasst hat, der weiß das. Gell? Der letzte Prophet, den Gott zu seinem Volk geschickt hat, war?
Micha.
Fast. Mit M fängt er an? Maleachi. Das war dann nach 420 Jahren Pause wieder der Erste. Ne? Oder über 400 Jahren Pause. Genau. Aber zu dem Zeitpunkt war ja Johannes der Täufer
noch nicht geboren.
Noch nicht geboren. Ja? Und das ist ganz interessant übrigens, wenn wir in die Schriften des Alten Testamentes schauen, dann bezeugt auch das Neue Testament, dass die alle von Propheten geschrieben wurden. Und jetzt passiert was Interessantes. Wenn es keine Propheten mehr gab, dann kann auch keine inspirierte Schrift in dieser Zeit mehr entstanden sein. Das heißt, die ganzen apokryphen Bücher sind nicht inspiriert. Das Interessante ist, die Autoren der apokryphen Bücher wussten das selber. Denn ich glaube, im zweiten Makkabäer ist es, ihr müsst es nochmal nachschauen, steht das selber drin, dass es zu dieser Zeit keine Propheten mehr gegeben hat. Das heißt, die haben selber gar nicht den Anspruch gehabt, dass ihre Schriften inspiriert sind. Das wurde erst viel später durch die katholische Kirche hineingelegt. Gell? Ganz genau. Aber tatsächlich, selbst die Autoren, oder zumindest der Autor des Makkabäer-Buches, ne, hat selber gesagt, dass es zu dieser Zeit keine Propheten mehr gab. Also, ein Prophet konnte Gott dem Josef nicht schicken. Er schickt seinen Boten, einen Engel. Ne? Engel, das Wort für Engel heißt Bote. Gell? Er schickt seinen Boten und er schickt, was heißt hier? Erschien ihm ein Engel des Herrn. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Vorsilbe beachten, denn im ganzen Alten Testament erscheint nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Und wer ist der Engel des Herrn?
Jesus.
Super. Das ist immer und an allen Stellen im Alten Testament Jesus Christus. Könnt ihr alle Stellen durchgehen, das ist immer Jesus. Aber im Neuen Testament, in den Evangelien, gibt es mehrere Stellen, da erscheint ein Engel des Herrn. Und das ist dann eben nicht mehr Jesus Christus, sondern das ist ein Engel von Gott gesandt. Ja, ein Bote, der von Gott selber kommt und der erscheint jetzt dem Josef wie?
Im Traum.
Im Traum. Und das ist interessant. Na, das Wort für Traum spielt heute in manchen Kreisen, spielen Träume eine große Rolle. Gell? Wenn wir in manche pfingstcharismatischen Kreise schauen, da hat jeder ständig in fast schon inflationärem Ausmaß Träume und Visionen. Das Interessante ist, dass es das auch in der Zeit, wo Gott Träume noch benutzt hat als Medium, gar nicht in der Menge gegeben hat. Ja. Das ist schon mal ganz interessant. Und jetzt passiert noch was Interessantes. Im Neuen Testament kommt das Wort für Traum nur 7-mal vor. Der Begriff, der hier im Matthäusevangelium gebraucht wird, kommt auch nur im Matthäusevangelium vor, und zwar ganze 6-mal. Das heißt, 6 der 7 Stellen über Träume im Neuen Testament stehen im Matthäusevangelium. Also wo das Wort Traum wirklich verwendet wird. Das 7. ist Apostelgeschichte 2, wo der Petrus zitiert aus dem Buch Joel. Und jetzt merke ich etwas. Das heißt, über die Zeit hat die Bedeutung der Träume scheinbar nachgelassen. Warum? Was ist an Apostelgeschichte 2, an dieser Schnittstelle nämlich geschehen? Was hat Gott gegeben? Die war noch nicht komplett. Seinen Heiligen Geist, oder? Und jetzt bin ich auf solche Krücken nicht mehr angewiesen. Das ist der springende Punkt. Deswegen macht es für die Gemeinde, hat es nicht mehr die Bedeutung. Wenn Gott heute durch einen Traum spricht, dann kann das schon noch sein. Ich möchte das nicht wegreden, dass es das gar nicht mehr gibt. Versteht? Steht so auch nicht in der Bibel drin. Aber ich sehe, dass es mit der Gabe des Heiligen Geistes das Thema der Träume komplett an Bedeutung verloren hat. Der Paulus hat wie viele Träume? Einen Traum, und über den war er sich nicht mal sicher. Apostelgeschichte 16. Komm mal rüber nach Mazedonien und hilf uns. Da heißt es, dass er sich mit den Brüdern besprochen hat, was das zu bedeuten hat. Merken, verstehen wir. Und wenn dann heute in manchen Kreisen die Leute jeden Sonntag 10 Träume haben, dann frage ich mich, was sie am Samstag zum Abend gegessen haben. Ne?
Getrunken.
Ne? Verstehen wir? Das macht im biblischen Kontext, tut mir ein bisschen Ironie, ne? Aber das macht im biblischen Kontext überhaupt keinen Sinn. Träume spielten vor allem eine Rolle in der Zeit des Alten Bundes. Warum? Da hatten die Israeliten was nicht? Die hatten keinen Heiligen Geist innewohnend. Und die Schrift war noch nicht geoffenbart. Je mehr Gott von sich über die Schrift geoffenbart hat, umso weniger braucht er andere Hilfsmittel. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es gar keine Situation mehr gibt, aber die...
Aber man liest doch jetzt zum Beispiel in den gerade in islamischen Ländern,
ja,
kommt
ja
es gar nicht so... Ich weiß ja nicht, wie häufig es wirklich vollkommen
ja
und was wirklich alles stimmt, was man da liest. Aber
richtig.
Dann wäre ja auch die Situation, die Leute haben keinen Zugang zum
richtig, Gott, da haben die Leute keinen... Richtig, ja, richtig, ganz genau. Und dann sehe ich ganz stark zum Beispiel das, was ich jetzt an Zeugnissen gelesen und gehört habe, da ist es vor allem initial, das ist der Beginn des Glaubenslebens. Ja, genau. Das ist nicht, dass das dann fortwährend ständig noch genau Träume gibt, ne? Sondern das ist genau der Punkt, die haben gar keinen Zugang zur Schrift. Und dann aber spielt im Islam, dass der Traum im Kontext auch der islamischen Religion eine wichtige Rolle. Deswegen ist das ein Medium, das Gott durchaus benutzen kann, weil das für einen Moslem schon mal ein ganz anderes Gewicht hat, oder? Und das war auch im Alten Testament so. Zum Beispiel bei den Ägyptern spielten Träume eine große Rolle. Und das sehen wir dann auch, weil gerade da spricht Gott auch durch Träume. Oder denken wir an den Nebukadnezar und die Babylonier, die ja sogar eine Priesterkaste hatten, sowohl in Ägypten wie in Babylon, die damit beschäftigt war, Träume zu deuten. Hatten ja die Israeliten zum Beispiel nie. Das heißt, und in diesem Kontext spricht Gott dann auch vermehrt durch Träume, oder? Das ist also ganz interessant, Gott gebraucht das schon auch in den Kontext hineingestellt, wie es für die Menschen dient. Ja? Wenn Gott heute bei uns in der Gemeinde in dem Maß, wie es dann manchmal propagiert wird, in Träume sprechen würde, was ist die Konsequenz? Was ist die Konsequenz? Was wird passieren? Ja, Meinungsdifferenz, aber lassen wir die noch außen vor. Was ist die Konsequenz für das Leben eines Menschen selber?
Das ist meine Erfahrung, die, ja, die über allem steht und nimm das Wort
Gott richtig
so zentral.
Genau. Ja, dass die Bibel an Wert verliert, gell? Ganz genau. Es geht nur noch um meine Träume. Es geht immer, ich will einen Traum haben, ich will eine Vision haben, aber das Wort Gottes verliert auf einmal an Bedeutung, an Stellenwert. Und das ist eine ganz große Gefahr. Ja? Nun, beim Josef spricht Gott durch Träume. Übrigens, von den 6 Träumen im Matthäus-Evangelium hat 4 davon der Josef und 5 von diesen 6 Träumen kommen in den ersten 2 Kapiteln vor. Das ist 4-mal der Josef und wer träumt noch? Wir haben gerade von den Babyloniern gehabt. Die Weisen. Richtig, die Weisen.
Die Waage aus dem Morgenland.
Richtig, die Waage aus dem Morgenland. Und wer ist der 6. Traum im Matthäus-Evangelium? Ist auch interessant. Das heißt, das ist ganz spannend, wer ist der 6. Traum? Das ist die Frau des Pontius Pilatus.
Die gewarnt wird.
Die gewarnt wird, gell? Und auch da wieder, gell? Das ist ein Kontext, ne, in diesem heidnischen Umfeld. Wie sollte Gott da denn sonst auch reden zu dieser Frau, gell? Also gebraucht er einen Traum. Das hat ja auch bis heute in heidnischem Umfeld eine große Bedeutung, gell? Also, es ist ganz spannend, wenn man die Dinge mal so ein bisschen in den Kontext stellt, dann kann man sehr schnell auch manche Strömungen und Phänomene ganz anders beurteilen. Also, Gott gebraucht den Traum und schafft damit auch den perfekten Übergang. Wenn wir ins Alte Testament schauen, finden wir viele Stellen über Träume. Wir haben gesehen, Matthäus-Evangelium ist der perfekte Übergang von altem Bund ins Neue Testament hinein. Wir haben gesehen, Matthäus-Evangelium war das erste der Evangelien, das geschrieben wurde. Und ganz am Anfang, jetzt wo es darum geht, wer ist dieser Jesus eigentlich, steht ein Traum. Stehen sogar 5 Träume. Verstehen wir? Und damit schafft Gott perfekt den Übergang vom Alten ins Neue hinein. Und was passiert nun in diesem Traum? Was passiert hier? Was erlebt der Josef? Wer erscheint ihm da? Da erscheint ein Engel des Herrn. Und er spricht jetzt zum Josef und sagt ihm, fürchte dich nicht, gell? Das heißt, hab keine Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn das total absurd erscheint, gell? Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, die war ja eigentlich nur verlobt, aber im Kontext der Israeliten haben wir gesehen, der rechtliche Schritt war schon gegangen. Deswegen, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Das ist dieser zweite Teil, dass es jetzt auch zu dieser Hochzeit sozusagen kommt, gell? Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von oder aus, kann man auch übersetzen, dem Heiligen Geist, gell? Das heißt, Gott selber sagt ihm das jetzt. Jetzt hat er, also ein Engel ist ja ein Bote, oder? Jetzt bekommt er also durch diesen Boten ein Wort Gottes. Und das ist es, was unser Glaube immer braucht. Bisher hatte der Josef das nicht. Vielleicht war es manchmal so, wie die Elisabeth vorhin gemeint hat. Ne? Vielleicht hat er schon mal überlegt, ob das nicht doch stimmen könnte, was die Maria sagt. Vielleicht hat er es auch gehofft, dass es stimmt. Es gab ja die eine Verheißung im Jesaja, gell? Dass dem Haus David, es war ja an das Haus David gerichtet, Jesaja 7, dass die Jungfrau einen Sohn und einen Sohn gebären wird. Gell? Das heißt, vielleicht gab es ja diese Hoffnung, aber das klang ja zu absurd, zu utopisch. Warum sollte das jetzt geschehen und gerade bei uns? Ne? Also, verstehen wir? Und dann auch die Widerstände, mit denen man jetzt zu kämpfen. Er kommt ja aus dem Haus Davids, er ist königlichen Geschlechts. Kann er, der wäre nicht mal als Thronfolger geeignet, ne? Also als Nachkomme in diesem, also Thronfolger ja eh nicht, ne? Aber als Nachkomme in diesem königlichen Geschlecht. Aber der Engel sagt, fürchte dich nicht, ganz egal was da ist, fürchte dich nicht. Ist das nicht herrlich? Ja? Wenn wir beobachten, wie oft Gott fürchte dich nicht spricht. Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Jetzt hat er ein Wort Gottes. Und das ist so elementar, dass wir uns das merken, dass unser Glaube nur sicher stehen kann, wenn die Grundlage was ist? Ein Wort Gottes, oder? Ich kann mir viele Dinge einbilden, an die ich glaube. Was werde ich in ganz vielen Fällen erleben? Dass es nicht trägt. Oder? Das ist wie wenn der Peter im Winter vorm gefrorenen See steht und es hat 2 Tage minus 2 Grad gehabt und der Peter sagt sich, naja, ich bin ein Mann mit großem Glauben, ja, und dann, das Eis wird mich schon tragen und dann geht er drauf, der Max schreit noch von hinten, Peter, lass bleiben.
Aber dem glaube ich doch nicht.
Ja, den glaubt er nicht, ja, das ist sein Peters Problem. Tritt aufs Eis und obwohl der Peter so einen starken Glauben hat, was passiert? Es bricht. Obwohl du ein Mann mit großem Glauben warst. Na, jetzt geläutert durch die Erfahrung, dass es nass werden kann, wenn es Eis nicht trägt und kalt, steht der Peter ein paar Wochen später, nachdem wir 2 Wochen minus 15 Grad hatten, am selben See. Das Eis ist richtig dick jetzt natürlich. Na. Der Peter hat jetzt keinen so großen Glauben mehr.
Der Max sagt, geh ruhig aufs Eis.
Ich nehme dich an der Hand. Ganz genau. Der Max nimmt den Peter noch an die Hand, der Peter zögert, nein, mein Hund hat auch immer, der hat dann so die,
ja,
genau, und so macht der Peter das auch. Und der Max sagt, glaub doch einfach, vertrau mir. Ja. Peter vertraut nicht, aber obwohl er so ein Mann des Zweifels ist, trägt das Eis. Verstehen wir? Bei Jesus kommt es nicht darauf an, ob ich einen Zweifel habe oder ob ich so einen großen Glauben habe, sondern dass die Frage ist, was ist die Grundlage? Verstehen wir? Wenn ich zweifle an seiner Verheißung, dann macht er seine Verheißung. Er muss es sogar wahrhalten. Warum? Weil er es verheißen hat.
Ja.
Sonst wäre Gott ein Lügner, oder? Ja. Das ist doch herrlich. Na, verstehen wir. Gott ist doch gebunden durch sein eigenes Wort. Und da kann ich mich einfach draufstellen. Verstehen wir? Aber ich brauche dieses Wort als Grundlage. Und wo ich kein Wort habe, da kann ich auch nicht glauben. Das ist eine ganz große, in denselben Kreisen, die wir gerade zitiert haben, geschieht das ganz oft, oder? Du musst nur glauben, oder? Du musst nur glauben, Clemens, dass du gesund wirst. Und wenn du nicht gesund wirst, dann hast du zu wenig Glaube gehabt. Na, aber es gibt halt nun mal keine Verheißung, die mir sagt, dass ich gesund werde, wenn ich glaube. Aber kann ich Menschen krank machen, im wahrsten Sinne des Wortes, gell? Nun, der Josef hatte jetzt ein Wort, oder? Und dieses Wort beinhaltet noch mehr, gell? Da heißt es, dass der Sohn, dem soll er den Namen Jesus geben, oder? Was heißt Jesus? Ja, der Herr ist Rettung, genau, mehr wie Gott noch, gell? Eigentlich wörtlich heißt wirklich, Jahwe rettet. Gell? Heißt, wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich Jahwe in der Aktion der Rettung, oder? Wenn ich Jesus anschaue, sehe ich, wie Jahwe rettet. Das ist der Name Jesus, oder? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünde. Ja, jetzt wird schon unterstrichen, wofür Jesus kommt. Es geht erstmal noch gar nicht um die Römer. Es geht um die Römer der Sünde, gell, die uns besetzt halten. Um die geht es. Davon wird er sein Volk retten. Davon wird er uns retten. Ist das nicht herrlich? Gell? Und dann steht der Josef auf, sehen wir am Schluss des Abschnittes. Und was macht er? Was tut er, Vers 25? Vers 24, 25, was macht er? Vom Schlaf erwacht. Er handelt. Jetzt kommt wieder dieser gerechte Charakter zum Ausdruck. Der Josef hat jetzt ein Wort Gottes und jetzt tut er einfach, was er aus dem Wort heraus erkannt hat. Und er folgt Gottes Wort, oder? Glaube und Gehorsam, die gehen immer Hand in Hand, oder? Versteht, das ist auch eine Herausforderung für uns, oder wo ich ein Wort Gottes habe, das ich lerne, einfach danach zu tun. Und die ganzen Konsequenzen, die das jetzt mit sich gebracht hat, na, in so einem kleinen Dorf wie Nazareth, was werden die Leute sich den Mund zerrissen haben, was werden sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben, na, gerade in so einer selbstgerechten Gesellschaft, wie wir sie dann ja immer wieder angetroffen haben. Aber die ganzen Konsequenzen muss Josef wem überlassen? Gott. Die muss er dem lebendigen Gott überlassen. Ihr geht einfach vorwärts im Vertrauen darauf, das ist Gottes Wort, das tue ich, die Konsequenzen wird Gott sich kümmern. Ist das nicht herrlich? Und so nimmt er die Maria zu sich. Ja, das heißt, jetzt vollziehen sie diese Hochzeit und die Maria wird ganz offiziell seine Frau. Und er erkennt sie nicht, heißt es, gell? Das heißt, sie hatten keinen geschlechtlichen Umgang, bis der Sohn geboren war. Gell? Das spricht aber dann auch gegen die Lehre der ewigen Jungfräulichkeit der Maria, na, die katholische Kirche sich irgendwann überlegt hat. Na? Also, ja, denn er erkennt sie nur nicht, bis der erste Sohn geboren ist. Und dann bekommt Jesus ja auch noch durch den Josef und die Maria Geschwister. Ja, genau, Halbgeschwister sozusagen. Gell? Wenn wir denken, die werden ja später auch dann eine Rolle spielen, sogar in der Gemeinde, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Herrlich. Gell? Aber wir sehen diesen wunderbaren Charakter des Josef. Jetzt ist schon viel Zeit vergangen. Ein letzter Gedanke noch. Warum macht Gott das alles? Warum? Steht hier drin.
Ja, um das Volk, die Menschen zu retten.
Ja, also einmal geht es darum, Jesus kommt, um zu retten, ganz genau. Gell?
Die Verheißung muss sich erfüllen.
Die Verheißung muss sich erfüllen. Jawohl, die Verheißung muss sich erfüllen. Gott macht das alles, damit sich sein Wort erfüllt. Ist das nicht wunderschön? Da kann man eigentlich nur noch danken. Warum? Da macht Gott Unmögliches möglich, damit sein Wort wahr ist. Und jetzt haben wir so viele Bibelstellen, wo er uns Verheißungen gibt. Und manchmal schaut es aus, wie wenn die unmöglich erfüllt werden können. Aber Gott macht Unmögliches möglich, damit sich sein Wort am Ende erfüllt. Ist das nicht herrlich? Ha, das darf ich wissen, oder? Da steht drin, dass wir einmal vollendet in der Herrlichkeit sein werden wie er. Ach, da schaue ich den Frieden manchmal an und denke mir, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ja, aber... Ja, wie soll das gehen? Aber er macht Unmögliches möglich.
Ja.
Ist das nicht herrlich? Da kann ich mich drauf verlassen, hundertprozentig. Er macht sein Wort wahr. Herrlich. Da gäbe es noch so viel zu sagen zu dem Abschnitt. Aber mit dem Gedanken will ich schließen. Wir haben auf der einen Seite den Josef gesehen, gell, mit seinem Leben. Diesen gerechten Josef, diese Liebe, dieses Wesen Josefs, oder? Dass selbst dann, wo er nicht wissen, was wirklich geschehen ist, oder? Menschlich eigentlich ganz anders handeln müsste und mit so einer Liebe noch immer sich um der Maria annimmt. Gell? Wir sehen dann den Josef, wie er reagierend auf das Wort Gottes, egal was für Konsequenzen das hat, dieses Wort Gottes einfach tut. Er glaubt und tut. Und es darf eine Herausforderung an uns sein, dass wir lernen, einfach auch Gottes Wort anzunehmen, einfach zu glauben und zu tun. Und dabei dürfen wir wissen, wie beim Josef, wie mit dieser Verheißung. Gott macht Unmögliches möglich, damit sein Wort sich erfüllt. Das ist herrlich. Da wollen wir ihm danken dafür. Beten wir noch zusammen zum Abschluss. Genau. Clemens, willst du einen Abschluss machen dann? Ja? Und dann würde ich sagen, dann beten wir noch. Wer will, darf sich einfach beteiligen. Herr Jesus, da danken wir dir jetzt für dein wunderbares Wort und wir danken dir für den Josef und was mir Herrliches in seinem Leben sehen durften und wie du Gestalt gewonnen hast in ihm. Und bitten dich, dass du auch in unserem Leben Gestalt gewinnst. Und dass wir auch lernen, uns einfach auf dein Wort zu stellen und im Vertrauen auf dich zu tun, was dein Wort uns zeigt. Danke, Herr, dass wir uns auf dich und dein Wort immer verlassen können. Amen.